Die Radio Wissen. Update.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of Rio de Janeiro.
Das ist inzwischen 7 Jahre her und vom Jubel ist nicht mehr viel geblieben. Inzwischen ist Olympia in Rio de Janeiro zum Problemfall geworden. Bandenkriminalität, Zika-Virus, Terrorangst und Baupannen. Heute in einer Woche gehen die Spiele los. Wir schauen uns an, wie der Stand der Dinge ist. Ich bin Aglaya Dane. Hallo.
Update.
Viel Vorfreude herrscht in Brasilien nicht. 2 von 3 Brasilianern glauben laut einer Umfrage, dass Olympia dem Land mehr schaden wird als nützen. Auf den Straßen ist die Stimmung gemischt.
Vorfreude? Nein. Das Land steckt in der Krise. Die Politiker übernehmen keine Verantwortung. Die Hälfte ist eh korrupt. Die wahren Verbrecher, ganz ehrlich, die laufen frei herum. Und wer muss es ausbaden? Wir. Die Arbeiter. Ich freue mich auf Olympia. Es kommen viele Touristen, die bringen Geld mit. Das belebt die Wirtschaft und alles andere auch.
Eine der größten Sorgen bei den Olympischen Spielen dieses Jahr ist das Thema Sicherheit. Gestern hat die Polizei in Rio wieder einen Terrorverdächtigen festgenommen. Es handelt sich den Behörden zufolge um einen 34-jährigen Brasilianer mit libanesischen Wurzeln. Er soll sich im Netz zur IS-Terrormiliz bekannt haben. Schon in den Tagen davor hatte die brasilianische Polizei 12 Terrorverdächtige festgenommen. Sie waren aufgefallen, weil sie versuchten, Waffen zu kaufen. Gefährlich ist Rio de Janeiro aber vor allem wegen der Bandenkriminalität. Viele Polizisten fühlen sich überfordert und haben neulich demonstriert. Dabei haben sie die Touristen am Flughafen auf ungewöhnliche Art begrüßt.
Welcome to hell!
Willkommen in der Hölle. Gemeint ist damit, dass zum Beispiel letztes Jahr in Rio durch Gewaltverbrechen mehr als 1500 Menschen ums Leben gekommen sind. Die Autovermieter in Rio haben für die Olympiawochen kaum noch kugelsichere Leihautos im Angebot. So groß ist die Nachfrage. Damit Sportler und Touristen keine Angst haben müssen, werden fast 90.000 Polizisten im Einsatz sein. Doppelt so viele wie vor 4 Jahren in London. So viel zur Sicherheit. Aber wie sieht es mit Zika aus? Die Weltgesundheitsorganisation hat heute noch einmal mitgeteilt, sie hält die Infektionsgefahr für niedrig. Ein Grund: In Brasilien ist gerade Winter, sprich es ist nicht ganz so heiß und feucht, wie Moskitos es lieben. Wer sich schützt, muss laut WHO keine Angst haben. Sie empfiehlt Anti-Mückenspray, lange Kleidung und Kondome. Ein Problemfall ist wohl gelöst: das Olympische Dorf. Einige Delegationen haben in den letzten Tagen ja über die Zustände dort gemeckert, zum Beispiel die Australier.
In our mind, our building is not habitable.
Nicht bewohnbar, so das harte Urteil von Kitty Chiller, Delegationschefin des australischen Teams, über die Athletenunterkunft. Offene Stromleitungen, verstopfte Toiletten, trielende Rohre. Kurz, eine Katastrophe.
Doch heute dann die Meldung, die Unterkünfte sind endlich komplett fertig. Mehr als 600 zusätzliche Handwerker und Putzkräfte haben die letzten Tage rund um die Uhr gewerkelt und alles in Ordnung gebracht. Die mehr als 3500 Sportler und Betreuer können einziehen. Die Zahl der russischen Teilnehmer sinkt weiter. Jetzt sind auch eine Stabhochspringerin, 3 Radsportler und ein Ringer gesperrt worden. Damit sind fast 70 russische Sportler inzwischen von den Spielen ausgeschlossen. Die Sportverbände der einzelnen Disziplinen prüfen, wer aus Russland an den Start gehen darf, weil dem Land vorgeworfen wird, systematisch zu dopen. Übrigens, die Kommunikation über Olympia könnte in den nächsten Wochen ein bisschen kompliziert werden. Das Internationale Olympische Komitee will Unternehmen, die nicht Sponsor sind, bestimmte Hashtags verbieten. Zum Beispiel Rio 2016 oder Olympische Spiele. Medienrechtler bezweifeln allerdings, dass die Regel durchsetzbar ist.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Start von Olympia in einer Woche ist auch im Netz ein Thema. Viele hadern mit der Situation in Rio de Janeiro. Michaela schreibt bei Twitter: Wie hat Rio bloß grünes Licht bekommen? Widerlich, unangemessen und gefährlich. Das ist es, womit Olympia später in Erinnerung bleibt. Ähnlich klingt François Dulude. Wer zur Hölle hat Rio erlaubt, Olympia abzuhalten in einer Umgebung, die von Zika, Viren, verschmutztem Wasser und Drogenkartellen verseucht ist? Bei Twitter ist gerade auch der Versuch der Olympia-Organisatoren Thema, Olympia-Hashtags zu vereinnahmen. Viele twittern nach dem Motto, jetzt erst recht. Michale Heger twittert dazu, Entschuldigung, aber die spinnen doch beim IOC. Sebastian schreibt, ich bin ja dafür, dass wir Privatpersonen während der Olympischen Spiele einfach jeden Tweet mit Rio 2016 taggen. Und Coach Hatcher twittert, könnte jemand dem IOC dieses Internet erklären?
Was sonst noch wichtig war?
Es ist keine Überraschung, aber endlich offiziell. In den USA zieht Hillary Clinton für die Demokraten in den Wahlkampf, um Präsidentin zu werden. In der Nacht nahm sie die Nominierung an. In ihrer Rede dankte sie ihrem Vorwahlkonkurrenten Bernie Sanders dafür, wichtige soziale Fragen angesprochen zu haben. Ihrem Konkurrenten Donald Trump von den Republikanern warf sie vor, Angst zu verbreiten und die amerikanische Gesellschaft zu spalten.
Don't believe anyone who says I alone can fix it. Those were actually Donald Trump's words in Cleveland. Americans don't say I alone can fix it. We say we'll fix it together.
Clinton könnte die erste Präsidentin der USA werden. Die Wahl ist am 8. November. Ja, Clinton ist aufgestellt, ein anderer tritt ab. Der Fußballer Bastian Schweinsteiger beendet seine Karriere in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das hat der 31-Jährige in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Der bisherige Kapitän schreibt:
Mit dem Gewinn des Weltmeistertitels 2014 ist uns historisch und auch emotional etwas gelungen, was sich in meiner Karriere nicht mehr wiederholen lässt. Deshalb ist es richtig und vernünftig, nun Schluss zu machen und der Mannschaft für die Qualifikation und die WM 2018 das Allerbeste zu wünschen.
Schweinsteiger hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Er war seit Sommer 2004 Teil der Nationalelf. Insgesamt lief er bei 120 Länderspielen auf und erzielte dabei 24 Tore. Auf dem Rückweg von der Fußball-EM hatten russische Hooligans in Köln spanische Touristen verprügelt. Heute hat das Kölner Amtsgericht erste Urteile gesprochen. Drei der Angeklagten bekamen eine Bewährungsstrafe von 10 Monaten, einer von einem Jahr. Sie hatten alle gestanden. Bei dem fünften wird es nochmal ein Verfahren geben, er hat die Tat bestritten. Die Spanier hatten am Kölner Dom Aufkleber gegen Rechtsextremismus verteilt. Nach dem Putsch in der Türkei geht Präsident Recep Tayyip Erdogan weiter hart gegen Kritiker vor. Und er erwartet, dass auch Deutschland mitzieht. Die türkische Regierung hat unter anderem Behörden in Baden-Württemberg aufgefordert, Einrichtungen zu überprüfen, die angeblich der Gülen-Bewegung nahestehen. Erdogan meint, dass sie hinter dem Putsch steckt. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, lehnt aber Ermittlungen ab. Er sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es könne nicht sein, dass Menschen auf irgendeinen Verdacht hin grundlos verfolgt und diskriminiert werden.
Was noch wichtig wird.
Die Situation in der Türkei beschäftigt auch junge Deutsch-Türken.
Wenn wir jetzt diese ganze Staatspräsidentin bis jetzt angucken, finde ich, dass der Erdogan die Türkei, sei es wirtschaftlich oder politisch, in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall sehr vorangebracht hat.
Spiegelt aber auch wieder das niedrige Bildungsniveau von den Leuten, die einfach sagen, okay, wenn der Erdogan sagt, das war Gülen, dann akzeptieren die das, ohne zu wissen, stimmt das.
Am Sonntag wollen in Köln zehntausende Erdogan-Unterstützer demonstrieren. Die Polizei prüft aber noch, ob die Demo wirklich stattfinden kann. Sie hat Bedenken wegen der Sicherheit. Zum einen aufgrund der vielen Teilnehmer, zum anderen, weil eventuell türkische Regierungsmitglieder am Protest teilnehmen wollen. Außerdem wurden auch mehrere Gegendemos angemeldet. Haben die europäischen Banken etwas aus der großen Krise vor 8 Jahren gelernt? Das wird sich heute Nacht zeigen. Da veröffentlichen die Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank die Ergebnisse ihres jüngsten EU-weiten Stresstests. Mehr als 50 Banken wurden untersucht, darunter auch 9 aus Deutschland. Zum Beispiel die Deutsche Bank und die Commerzbank. Besonders im Fokus stehen aber die italienischen Banken. Die sollen auf vielen faulen Krediten sitzen. Aus Angst vor einem neuen Zusammenbruch werden die Ergebnisse am späten Freitagabend veröffentlicht. Denn dann sind die Börsen zu und die Händler im Wochenende.
Und sonst in der Welt? In Irland müssen zum ersten Mal überhaupt auf der Welt 3 hochrangige Bankmanager ins Gefängnis, weil sie die Bankenkrise von 2008 mitverschuldet haben. Ein Gericht verurteilte die ehemaligen Manager der Anglo-Irish Bank zu Haftstrafen. Die längste dauert 3 Jahre. Der Richter sagte, sie hätten auf unredliche, betrügerische und korrupte Art ihre Anleger hintergangen. Die Bankenkrise 2008 hatte zur Folge, dass die irischen Steuerzahler ihre Banken mit 64 Milliarden Euro retten mussten. Auch Irland selbst musste für 3 Jahre unter den Euro-Rettungsschirm. In den USA machen Berichte über einen erlogenen Uni-Abschluss von Melania Trump die Runde. Die Frau des republikanischen Präsidentschaftskandidaten hat deshalb ihre Webseite abgeschaltet. Sie hatte in ihrem Lebenslauf geschrieben, dass sie vor ihrer Ausreise in die USA in Slowenien ein Studium in Design und Architektur abgeschlossen habe. Mehrere Medien haben nach eigenen Angaben herausgefunden, dass das gar nicht stimmt und Trump ihr Studium abgebrochen hat. Melania Trump hatte schon beim Parteitag der Republikaner für Negativschlagzeilen gesorgt. Teile ihrer Rede waren bei Michelle Obama abgekupfert. Wie viel Sex hat eigentlich unsere Bevölkerung? Diese Frage stellt sich gerade die schwedische Regierung. Anlass sind verschiedene Medienberichte, wonach bei den Schweden Flaute herrscht im Bett. Die schwedische Regierung will es jetzt genau wissen und hat dazu eine große Studie in Auftrag gegeben. Die letzte Studie dieser Art gab es dort nämlich vor 20 Jahren. Schwedens Gesundheitsminister sagt, es sei wichtig zu erfahren, ob die Bürger tatsächlich weniger Sex haben als früher. Und was die Gründe dafür sein könnten, ginge es um Stress oder andere gesundheitliche Faktoren, sei das nämlich auch ein politisches Problem, so der Minister. In 3 Jahren soll die schwedische Sexstudie veröffentlicht werden.
Wissensnachrichten.
Drachenboote am Horizont. Im Mittelalter war das ein gefürchteter Ruf. Da sind die Wikinger ja an vielen Küsten Europas mit ihren Schiffen aufgetaucht. Allerdings fragen sich Forscher seit langem, wie die Wikinger eigentlich übers Meer navigieren konnten, vor allem bei bedecktem Himmel, so ganz ohne technische Hilfsmittel. Eine Theorie ist, dass Wikinger dafür spezielle Kristalle benutzt haben, sogenannte Sonnensteine. Die haben ungarische Forscher jetzt getestet. Und Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten, funktioniert's?
Ja, das klappt wirklich, mit diesen Sonnensteinen zu navigieren, berichten die Forscher. Und zwar eben auch bei wolkigem Himmel, bei Nebel und Schnee. Also wenn einfach keine Sonne draußen ist oder die Sterne nicht zu sehen sind und auch in der Dämmerung.
Sonnenstein, das klingt spannend, aber ich kann mir nicht so viel darunter vorstellen. Was ist das genau?
Also das sind Kristalle, transparente Halbedelsteine. Die können bunt sein oder farblos. Zum Beispiel wurde 2002 einer gefunden, das ist der Icelandic Spar, ein mehr oder weniger durchsichtiges Rechteck, vielleicht so 3x6 cm groß, wie eine kleine Fensterscheibe. Und wenn man so einen Sonnenstein dann zwischen Daumen und Zeigefinger hält und dreht, also den Winkel zum Licht ändert, dann gibt es je nach Lichteinfall verschiedene Effekte.
Aber wenn ich damit navigieren will, wie genau mache ich das dann?
Die Forscher sagen, dass Wikinger-Steuermänner vor der Abfahrt bei klarem Wetter durch so ein Kristall durchgeguckt haben und dann konnten sie sehen, wie das Licht durchfällt, wenn sie den Kristall rechtwinklig zur Sonne halten. Und diese Richtung der Sonne, die haben sie sich dann auf dem Kristall mit einem Kratzer markiert und später auf der Fahrt dann immer wieder überprüft, ob der Lichteffekt beim Durchgucken noch derselbe ist. Und dafür gibt es wohl auch bei bedecktem Himmel dann noch genug Licht.
Wie haben die ungarischen Forscher das getestet? Auch auf dem Meer oder auf dem Plattensee?
Nee, also erstmal im Labor in der Kabine, die mit einem weißen Tuch verhängt war. Da wurden dann verschiedene Lichtbedingungen simuliert durch einen Filter vor einer Lampe. Und die Testpersonen, die mussten dann in der Kabine zum Beispiel die bunten Sonnensteine so drehen, dass sie möglichst dunkel gewirkt haben. Und bei farblosen Kristallen, da war es dann anders. Da geht das Licht durch und projiziert auf der anderen Seite 2 kleine tanzende Lichtflecken. Und die mussten die Testpersonen dann durch Drehen des Steins entweder möglichst gleich hell einstellen oder einen maximalen Kontrast finden. Und so ähnlich könnten auch die Wikinger navigiert haben mit den verschiedenen Sonnensteinen. Und zwar ziemlich genau, nämlich nur Abweichung von maximal 6 Grad.
Kommen wir vom Meer zu den Gletschern. Da planen französische Klimaforscher jetzt ein großes Projekt. Was soll da passieren, Wiebke?
Also Klimaforscher gehen davon aus, dass fast alle Gletscher in Europa in den nächsten Jahrzehnten verschwinden werden. Und deshalb wollen die französischen Forscher jetzt Teile der Gletscher vor dem Schmelzen bewahren. Und zwar, indem sie sie am Südpol einlagern.
Gletscherteile lagern, ja. Wie soll das gehen?
Also sie wollen da in einer Art Eisarchiv rund 20 Bohrkerne aus den Gletschern unterbringen. Und die ersten 3, die sollen schon im August gezogen werden, und zwar im Mont Blanc-Massiv in den französischen Alpen. Und die Bohrkerne, die sollen dann Wissenschaftlern in der Zukunft helfen, über das Klima vergangener Jahrhunderte zu forschen.
Zum Abschluss hast du uns noch eine Meldung über ein Tier mitgebracht, das manche Leute eher hässlich finden. Die kompakte, kleine, dicke englische Bulldogge mit ihren kurzen O-Bein und der geknautschten Nase.
Ja, dieses Aussehen, das hat sie ja durch lange Züchtung bekommen. Aber die hat leider auch dazu geführt, dass englische Bulldoggen sehr anfällig sind für alle möglichen Krankheiten. Und Forscher aus den USA, die sagen jetzt auch, es liegt auch an den Genen der Hunde. Denn demnach gibt es da viel zu viel Inzucht unter englischen Bulldoggen. Und dadurch ist die genetische Vielfalt der Rasse verloren gegangen. Das führt dann eben auch unter anderem zu einem schwachen Immunsystem.
Und was könnte man dagegen tun?
Ganz einfach, andere Rassen in den Stammbaum der englischen Bulldogge einkreuzen. Aber das Problem dabei ist, viele Hundebesitzer wollen, dass sie einen reinrassigen Hund haben und keinen Mischling.
Mit echten O-Beinen. Vielen Dank, Wiebke.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht sind weiter viele Wolken unterwegs. Vor allem im Norden wird es mit viel Regen ungemütlich. Die Gewitter am Abend im Süden klingen später ab. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad. Morgen scheint im Süden meist die Sonne, sonst wird es wechselhaft, im Norden wieder Regen. Dazu Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad. Sonntag wird das Wetter meist ungemütlich mit viel Regen und kräftigen Gewittern im Süden. Es wird dann nicht mehr ganz so heiß.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.